Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Liebe Leute, es ist wieder soweit. Ein weiterer Mittwoch, ein weiterer wunderschöner Tag in unser aller Leben. Jetzt geht's noch weiter bergauf, denn Markus ist auch da. Lieber Markus, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung, vor allem auf unseren heutigen Gast.
Auf mich nicht so sehr?
Auf dich auch ein bisschen.
Ach, Gott sei Dank, ey. Das freut mich natürlich auch sehr. Ja, wir haben einen wunderbaren Gast, eine Gästin, wie man Neudeutsch ja jetzt sagen muss. Die wunderbare, gut aussehende, bisher unübertroffene Aurelia Rieke. Hallo.
Hallo. Ja, ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich sehr.
Selbstverständlich. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hatte ich Aurelia durch Zufall bei diesem Instagram. Viele von euch kennen es vielleicht. Instagram ist so eine neue, moderne Geschichte.
Ja, ich habe das schon mal gehört.
Ja, kann ich empfehlen, wenn man nicht so tief gehen will im Leben. Kann man bei Instagram ganz viel machen. Da habe ich dich gesehen und habe dich dann, korrigiere mich gerne, einfach angeschrieben und meine so, ey, das, ich finde das cool, was du machst. Und irgendwie, das kommt unfassbar authentisch und echt rüber.
Das ist schon mal cool. Siehst du mal, ich finde es ganz spannend, das mal aus deiner Perspektive zu hören, weil ich jetzt schon gar nicht mehr so genau richtig wiedergeben kann. Weil deine Nachricht fällt mir gerade ein, ist nämlich auch erst im Spam gelandet.
Zu Recht.
Zu Recht. Da solltest du dich schon mal fragen, wie das überhaupt passieren konnte, weil meistens landen da nur die komischen.
Ja. Siehst du, also und deswegen, das heißt ja, die Technik
hat funktioniert. Dementsprechend habe ich mir die Nachricht auch zweimal durchgelesen und gedacht, willst du darauf wirklich antworten?
Ja. Ja, nee. Und dann hast du den Fehler gemacht, dass du darauf geantwortet hast.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, nee, tatsächlich kann man das so. Das gute Instagram hat uns zusammengeführt.
Ja.
Es muss ja dann auch was Gutes haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dann haben wir uns ein, zweimal unterhalten und das waren immer sofort sehr offene, ehrliche und auch schon recht tiefe Gespräche sofort. Also, und wenn wir den Zuhörer jetzt auch mal in so ein Gespräch hier eintauchen lassen können, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie du, wir nehmen jetzt mal Ausgangsbasis Basketball, NBA Basketball. Und jetzt Zeitreise zurück. Wie bist du da gelandet?
Spannend. Ich habe zwei ältere Brüder und ich fand Jungs schon immer cooler. Dementsprechend, ich habe mich auch noch Schwestern.
Gott sei Dank, Markus, ey, wir haben echt Glück.
Nee, tatsächlich, ich bin die Jüngste. Wir sind ein paar mehrere zu Hause. Und ich fand die schon immer ganz toll. Und mein Bruder, also für muss man ein bisschen, damit man das zusammenbekommt. Ich bin 31, mein Bruder ist 10 Jahre älter. Das heißt, er hat diese ganzen Jordan-Ära komplett miterlebt. Mhm. Und ich so diese Abrisse. Und für mich war das immer faszinierend zu sehen, wie mein Bruder die Nächte sich um die Ohren gehauen hat, nur um diesen Typ spielen zu sehen. Da dachte ich mir, okay, krass. Also dann muss das ja eigentlich echt was Gutes sein, weil wenn mein Bruder dafür wach bleibt und mein Bruder, der weiß, was richtig ist, so ist eigentlich so wirklich dieser, dieser erste Kontakt entstanden. Und ich hatte richtig Glück, dass ich als Kind schon ein paar Mal nach Amerika fliegen durfte. Mhm. Und meine Mom, die war auch irgendwie schon immer so clever, hat gesagt, ey, wenn ich die Kiddies jetzt schon drüben habe, und das waren, 1999, hat die gesagt, so, jetzt sind wir schon mal hier, dann müssen wir uns auch mal ein NBA-Spiel angucken. Und so war das dann, kleines Mädchen, ihr müsst euch vorstellen, ich meine, ihr kennt diese Basketball-Arenen, und dann sitzt du da und denkst dir, what the? Ich meine, ich war so geflasht. Und diese Kombi mit, dass du das wirklich vor Ort sehen, erleben durftest, mit dem, ey, mein Bruder feiert das ab, war dann einfach, ey, das ist ein cooler Sport. Ja. Mhm. So kamen so die ersten Berührungspunkte. Das irgendwie, das waren schon immer die großen, coolen Jungs. Und so waren so die ersten Berührungspunkte.
Und dann hast du aber nicht sofort den Ball auch selber in die Hand genommen. sondern nee, du bist ja sportlich, nee. Du bist ja eine Sportgranate, Rakete, all diese Sachen. Ja, du kannst ja jede Sportart gefühlt. Ne?
Oh, schön wär's. Nein, aber ein paar.
Ein paar, genau. Du bist nicht sofort beim Basketball gelandet, sondern was hast du gemacht sportlich?
Tatsächlich ist das ein bisschen verrückt. Also mein ganzer sportlicher Werdegang ist speziell, weil dadurch, dass ja Eltern voll berufstätig, Geschwister um einen herum, irgendwie, ich weiß nicht, viele kennen das bestimmt, wenn man so ein großes Family Life hat, da war dann nicht, ey, ich war halt auch die Jüngste, hey, in was bist du gut, wo können wir dich supporten? Man hat so mit seinen Geschwistern abgehangen. Also ich habe nie als Kind irgendwie einen Verein aufgesucht, weil wir waren draußen auf der Straße an Badminton gezockt, wir haben Fußball zugekickt, also Gummitwist gespielt und was weiß ich. Irgendwie war da nie so bewusst, dass mir mal jemand gesagt hat, hey, ich glaube, du bist begabt in dies und das, mach das doch mal. Und so kam das tatsächlich erst richtig spät. Ich habe, wie gesagt, immer Sport, wir saßen auch immer, wenn Olympia war, wir saßen als Family immer, wir haben Sport gefeiert, aber irgendwie, ich war nie im Verein und deswegen auch kleiner random Side-Fact, warum ich das auf Instagram auch so begleite, weil ich glaube, dass ich ein ganz gutes Beispiel dafür bin, dass es auch kein irgendwo zu spät für Dinge gibt. Ich meine, warum ich letztendlich jetzt auch hier sitze in dem Hobby, wo wir dann später noch drauf kommen, weil ich habe letztendlich erst eigentlich mit 19 mit Sport so richtig angefangen, weil ich bin nebenbei noch Flugbegleiterin und ich habe angefangen mit dem Fliegen, viel die Welt bereist und ich dachte mir, shit, du bist 19 und irgendwie gefühlt bist du komplett unsportlich. Ich bin die Treppe hochgelaufen und dachte mir, was ist das hier überhaupt? Und genau, habe dann mit 19, weil ich dachte, okay, was ist das Erste, was du machen kannst, mit dem Laufen angefangen. Mhm. Und kam so ganz stupide erstmal so der Jogger und ja, vom Joggen ging es dann ins klassische Bodybuilding, weil ich besser, schneller, stärker werden wollte, dann funktionelles Training.
Kennen wir auch, Markus, ne?
Natürlich.
Auch unser Weg gewesen.
Logisch.
Ja. Logisch. Ja, weil das Verrückte ist ja tatsächlich, dadurch, dass die Sportbegeisterung ja immer da war, das war wie, ich war halt auch ein Typ Mensch, auch wenn man das jetzt vielleicht auch nicht so direkt denkt, ich war super schüchtern und habe auch nicht von mir viel gehalten. Also ich dachte jetzt nicht, dass die, ja, das machst du jetzt mal. Und irgendwie, ich wollte immer schon auch gerne irgendwie Sport machen, aber irgendwie war ich nicht so damals so der Macher. Ich habe immer erst mal zugeguckt. Und ja, und dann kam das und dann habe ich gemerkt, also ja, das fällt ja zu. Also das war wirklich so, egal was ich angefangen habe mit dem Sport, es war sofort krass und es wurde besser und ich wurde so hungrig danach, auch meinen Körper zu entdecken, weil du ja auf einmal, du musst dir ja vorstellen, ich meine, mit 19 denkt man ja schon so ein bisschen, man weiß, wer man ist, ne? Zu merken, eigentlich weißt du gar nichts über dich und du lernst deinen Körper erst so richtig kennen und das war wie eine Droge, so gib mir mehr und ich wollte immer mehr und habe mich ständig weiterentwickelt und weiterentdeckt, was den Sport anging, ja.
Okay.
Und auch das Verrückte, ich bin nie so 100% wo angekommen, weil es fiel mir immer zu, aber es war nie wie, boah, was ist denn jetzt überhaupt deine Sportart oder wo. Dann bin ich am Ende im CrossFit gelandet, habe dann da Wettkämpfe bestritten, habe mich dann auch bis zu einer Weltmeisterschaft hochgearbeitet, wo ich mich qualifiziert habe. Also ich habe sportlich dann echt viel mitgenommen. Und trotzdem war immer dieses kleine Quäntchen, das Gefühl gefehlt hat, zu sagen, this is it and this is me. So. Und ja, und so kam dann der große Wandel, Corona, das böse Wort. Für mich in dem Fall hat es diesen unfassbar schönen Wendepunkt in meinem Leben gehabt, weil alles war zu und da fängt meine absolute Liebesgeschichte mit dem Basketball an. Und was konnte man machen? Man konnte auf die Straße gehen und einen Ball in die Hand nehmen. Ich meine, letztendlich, wer kann mir es verbieten, auf die Straße zu gehen und einen Ball zu dribbeln? Mhm. Und war damals auch so ein bisschen durch meinen Ex-Freund, der damals auch Basketball gespielt hatte. Und dann war dann so, ey, dann lass einfach mal Körbe werfen gehen. Und ich so, ey, stimmt, weil NBA immer verfolgt, war immer ein Thema, es war ja nie weg, es war ja immer da. Das stimmt, war wie wenn jemand so ein Brett vom Kopf wegnimmt. Und ja, und dann habe ich meinen ersten Körbe geworfen und wirklich vorher halt einfach irgendwie nie selber, weil es waren ja immer die Jungs. Weil das ist ja so eine Sache, ne? In diesen Jahren dann als, würde ich jetzt mal sagen, recht ambitionierter Amateur, Profi, Sportler, du willst ja gut sein in dem, was du machst. Du willst ja, ich wollte dann ja auch nicht, ich habe dann auch mit dem Basketball, ich wollte ja dann nicht wieder der Anfänger sein. Endlich warst du mal wo, endlich hast du was erreicht. Und dann waren aber keine anderen Möglichkeiten. Das Fitnessstudio war zu, ich konnte meine Gewichte nicht mehr heben. Und dann ein paar Körbe geworfen. Und ich sage euch, das war verrückt. Das war wie so ein bisschen wie so einem schlechten Film, wie so von einem Blitz getroffen. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ein Sport. Das okay. war ganz verrückt. Ich habe diesen Ball gefühlt und ich wollte ihn seitdem. Und das ist jetzt, also ich spiele jetzt seit 1 Jahr und 11 Monaten sehr ambitioniert Basketball. Und ich wollte ihn seit dem Tag nicht mehr loslassen. Und das ist eine absolute Liebesgeschichte. Ich und dieser Basketball.
Guck mal, Markus, das sind wir zwei.
Ja, es ist verrückt. Und es ist so, wie jedes Detail irgendwie, das dazugehört. Also ich habe ja dann, was ich erzählen können, weil ich dann ja alles gemacht habe. Und also bis heute, was ich nicht alles aufsuche und versuche, besser zu werden und will es aus der Tiefe heraus verstehen. Und da ist natürlich auch diese Neugier in mir und auch immer noch das, was ja geblieben ist, mich immer noch zu entdecken und zu verstehen. Und das kann ich euch einfach nur mitgeben. Ich meine, ich bin jetzt 31, angefangen hat es mit 19 und ich werde jeden Tag besser. Also es ist dieses immer zu sagen, ja, man wird dann irgendeinen gewissen Punkt, ne, wird man älter. Wir fangen ja nur an, dass man diese Gebrechlichkeiten hier so ein bisschen kommen, weil wir ab einem gewissen Punkt Dinge aufhören. Ne? Ja, es ist so. Ich meine, ne, man fängt dann an mit dem Job, man bekommt ein Kind, man hört mit seinen Sportroutinen auf und dann ist das immer so zwangsläufig das, was man mal getan hat. Es wird ja schlechter, weil ich aufhöre, es zu tun und nicht, weil mein Körper sagt, ich möchte jetzt aber nicht mehr, weil der Körper will sich ständig weiterentwickeln. Und auch diese Wissbegierde oder auch jetzt, warum ich so gespannt bin, von euch auch so viel zu hören, zu erfahren. Es ist ja, weil der Mensch ist ja eigentlich darauf ausgelegt, ständig sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, weil es eine positive Rückkopplung also hat, wenn ich was Neues lerne und einen neuen Wissensstand dazu bekomme. Mhm. Und ja, das ist für mich bis heute zu sehen, man lernt nie aus. Man kann immer besser werden, man kann immer an sich arbeiten und Basketball ist einfach wunderschön von diesem breiten Spektrum, ob du jetzt ins Ballhandling, ob du in den Wurf, ob du in die Techniken, Systeme, wie du Dinge laufen kannst. Es ist so vielfältig und nimmt dich in so vielen Bereichen mit und holt dich ab und macht einfach Spaß. Einfach der schönste Sport ist einfach so, muss ich so sagen. Ich darf das sagen, weil ich habe so viel probiert.
Das nimmt man ja auch, wenn man das sagen darf, direkt ab. Also ich habe dich ja auch schon, nachdem Dennis mir von dir erzählt hat, was auch von wahrscheinlich kurz nach der Nachricht war, die er dir geschrieben hat, kennst du die Aurelia schon, habe ich auch ein bisschen verfolgt, was du machst. Und du teilst ja auch sehr, sehr viel, wie du trainierst, was du trainierst und so. Mhm. Und da sieht man schon, wie ehrgeizig du bist. Man bekommt selbst eine Motivation, eigentlich loszulegen. Also das funktioniert definitiv. Von daher glaube ich dir und merke mir jetzt auch, wie du sprichst, jedes Wort sehr motivierend und sehr, sehr cool, dass du das auch teilst irgendwie mit allen.
Dankeschön. Das ist immer der schönste Feedback. Das ist das, warum ich das auch mache und das auch öffentlich teile, weil ich merke, ich habe einen Überschuss an Motivation und Energie und das ist für mich immer das Bewegendste, wenn ich irgendwen einfach nur da mitnehmen kann, zu sagen, hey, komm, ich mache heute auch was oder ich bin motiviert generell, egal was es am Ende ist, ich bin motiviert, was zu tun und das ist das Schönste, ja. Das freut mich.
Ja. Hast du denn machst du dann gar kein CrossFit mehr? Bist du jetzt komplett dein Fokus auf Basketball oder also trainieren gehst du ja ab und zu im Gym, habe ich gesehen, heute glaube ich, aber machst du das Thema CrossFit nach der Weltmeisterschaft, ist das dann abgehakt und der Fokus ist komplett auf Basketball oder?
Ja, das ist immer noch so gerade so eine Findungsphase, muss ich ja sagen, weil eigentlich ist das Thema für mich noch nicht ganz durch, weil auch die Weltmeisterschaft dann nicht so das alles lief, wie ich das mir gewünscht hätte, vor allem halt durch die Corona-Situation, weil die wäre am 4.4.2020 damals gewesen und dann wurde das ja alles verschoben und ich kann euch sagen, es ist, wenn der Muskel es gewohnt ist, also meine Königsdisziplin war schwer heben, also Kreuzheben und ich habe so 145 Kilo gehoben und wenn deine Muskulatur es gewohnt ist,
ja. Nein, wenn dein Körper, iPads sind das?
wenn dein Körper das gewohnt ist und du von heute auf morgen, ihr müsst euch ja vorstellen, du darfst von heute auf morgen dieses Gewicht nicht mehr bewegen, weil ich war nicht eine der Glücklichen, die damals auch mit dem Grund, warum ich heute sehr positiv dem ganzen Instagram gegenüber gestimmt bin, weil ich hatte nicht die Connections. Ich wusste nicht, wo kann ich jetzt hingehen, wer leiht mir was. Bestellen war unmöglich, es war super teuer, es war die ewige Lieferzeiten. Ich habe mir dann sogar noch direkt eine Langhantel bestellt und ein paar Gewichte, bis das ankam. Ich habe auch nie das ganze Gewicht an Masse zusammenbekommen, weil es einfach viel zu teuer war. Und wenn du von heute auf morgen das nicht mehr machen darfst, der Muskel, der baut sich ja so schnell ab und das ist so ungesund, wenn das zu schnell passiert, wenn du was so extrem betreibst.
Okay.
Und das war dann, man hat dann mit so vielen Problematiken zu kämpfen gehabt und dann wurde nach knapp über einem Jahr oder was der Wettkampf dann nachgeholt. Aber man hatte dann plötzlich komplett andere Probleme. Also ich habe dann eine Entzündung in der Hüfte bekommen, weil durch diese Zugbewegung meine Hüfte sich schlecht zurückgebildet hat und meine Hüfte, blöde Ausdrucksform, aber der Hüftbeuger hat sich dann einfach dann entzündet. Mhm. Und dementsprechend war die Weltmeisterschaft damals nicht so, wie ich es mir erwünscht hätte. Und man ist noch an diesem Punkt, dass man sich denkt, da ist noch so ein offenes Kapitel, ich will das eigentlich nochmal angehen. Deswegen tue ich es im Minimalen so aufrechterhalten, dass das, was ich habe, sage ich mal, immer noch da ist. Mhm. Aber man ist nicht so im aktiven Progress, sich zu verbessern, sage ich mal. Mhm. Und es ist ja trotzdem was ich liebe. Also ich versuche immer so ein, weil es muss ich nicht unbedingt im Weg stehen, CrossFit und Basketball, aber ich versuche jetzt, diesen CrossFit-Bereich noch athletischer abzudecken, also dass ich die ganzen Übungen noch funktioneller angehe, damit ich nicht von der Masse zu langsam werde für den Basketball. Also es ist so ein spannendes Thema, weil auch da wieder diese Wissbegierde und dieses den Körper zu verstehen auch wieder einsetzt. Wie kann ich mich perfektionieren? Wie kann ich das mir wieder zum Positiven im Basketball machen, dass ich immer noch diesen CrossFit-Sport weiter betreibe? Also es ist noch für mich nicht ganz beendetes CrossFit-Thema. Also ich tue es in dem Maß noch weiter betreiben, dass ich mich da nicht verschlechter. Aber ich muss gestehen, eigentlich dreht sich mein Kopf nur um Basketball. Es ist manchmal, wie ich mich so erinnern muss, hey, du müsstest mal eigentlich wieder ein paar Snatches machen, sonst auch nicht gut. Ne?
Aber ja. Was du sagst, dein Kopf dreht sich um Basketball, das ist ja wirklich so, wenn man dir folgt, Social Media, also nicht nur das Training, sondern auch wie viel NBA du auch konsumierst. Ja. Das ist ja wirklich unfassbar. Und du warst ja sogar auch als eine der Glücklichen zuletzt noch in San Francisco und hast da ein paar Spielchen gesehen. Wie kam denn dann diese, lass es mich nett ausdrücken, Besessenheit für die NBA?
Ja, also ich würde sagen, das war so 2018. Mich hat das schon so ein bisschen, wie das so anfing mit den Warriors, wie die auf einmal da einen Titelrun nach dem anderen und dann kam mir das ja so ein bisschen, also ich habe ja an sich, wie gesagt, immer so nebenbei das so verfolgt, ein bisschen mal mehr, mal weniger. Dann war ja eben mein Fokus total im CrossFit, aber so 2016, 17 und dann 18 vor allem, hat mich das auf jeden Fall beschäftigt, weil ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, dieses auf einmal fand jeder die Warriors total scheiße, irgendwie die einen fanden sie total krass, die einen wurden jetzt diese krassen Warriors-Fans, wie das ja oft diese Erfolgsfans, jetzt feiern wir ein Team, weil die sind top und dann waren die anderen mal wieder, ja, jetzt erst für mich erst recht scheiße, weil jetzt findet ihr die cool, ihr seid die blöden Erfolgsfans und dann, weißt du, das war so die Zeit, wo ich wieder so ein bisschen eingestiegen bin und ich bin immer so jemand, wenn es so ungerecht wird, weißt du, wenn jemand so über jemanden hetzt, obwohl er nichts getan hat, nur weil er erfolgreich ist. Also so, das war für mich so eine Zeit, da bin ich wieder so ein bisschen rein und dann fiel auch mein Trainer damals, der hat auch Basketball, also im CrossFit, der mich sehr gecoacht hat, der hat früher auch Basketball gespielt, dann wieder viel auch da wieder über Basketball geredet. Da wurde das wieder viel mehr präsent und ich wieder so realisiert habe, krass, du kannst das ja auch mit deinem Job eigentlich mega verbinden als Flugbegleiterin, wenn du da irgendwie in Amerika bist. Kannst ja einfach mal gucken, ob dann wieder vor Ort eigentlich ein Spiel ist. Also warum so lange nicht mehr vor Ort mal in eine Arena reingegangen? Und dann kam das dann aktiv ja 2019 wieder voll drin. Und dann kam ja Corona mit der Bubble. Also ich weiß auch nicht, dann war sowieso, das war dann so unabhängig, es war wirklich, als ob ich so langsam Schritt für Schritt wieder rangeführt wurde und dann durch Corona, dann war man ja sowieso froh, wie die Bubble losging, weil es war ja sonst gar nichts, ne? Nachrichten waren ja nur besät von Corona und dann gab es wenigstens die Bubble. Ja, und dann war das wie krass. Nutz alle Möglichkeiten, die du hast, vor allem, wenn man Flugbegleiterin ist. Das ist ja so, mein ganzes Leben bin ich am Reisen. Und von heute auf morgen sagt jemand so, du musst zu Hause bleiben. Mhm. Also das war für mich das Schlimmste überhaupt. Und dann zu merken, vor allem, man hat ja die verrücktesten Gedanken, wie geht das jetzt weiter? Was ist, wenn unsere Airline pleite geht? Was ist, wenn die Menschheit danach nicht mehr fliegen will? Man hat ja absurde Gedanken. Und dann war wie, okay, deine ersten Flüge, du musst so viel wie möglich rausholen, du musst so viel wie möglich draus machen. Und wie ich dann, ich konnte es auch gar nicht abwarten, dass ich mein, endlich meinen ersten Amerika-Flug hatte, weil Amerika waren ja, die waren ja die krassesten. Die haben gesagt, wir machen alles dicht und ihr kommt nicht rein. Mhm. Ich dachte, nein, mein geliebtes Amerika. Und ja, deswegen war das direkt mein erster Fokus, dass ich wieder auf Spiele gehen möchte. Deswegen war das jetzt dann in letzter Zeit, das war ja nicht nur San Francisco, das war ja Seattle, dann nach Portland gefahren, in Portland gewesen, Toronto zu den Raptors. Dann, also es war ja wild die letzten Monate, weil ich dachte so, ey, am Ende kommt da wieder jemand und sagt, du darfst nicht mehr fliegen. Das darf ich mir jetzt nicht mehr nehmen lassen. Und so muss ich gestehen, bin ich gerade immer noch ein bisschen gepolt, dass ich mir sage, ey, die Zeiten sind so verrückt, sag niemals nie, es kann gefühlt morgen wieder alles passieren. Und deswegen lebe ich sowieso krasser denn je im Hier und Jetzt und will irgendwie keine verpasste Chance mehr liegen lassen. Und für mich ist es einfach gerade, das ist halt so spannend mit dem, wo ich jetzt mit dem Basketball drin stecke oder wie ich es jetzt sehe, ist es halt noch aufregender und faszinierender ein Spiel. Ich meine, damals war es schon faszinierend. Aber jetzt ist es halt wirklich, ich möchte das live, weil es ist ganz anderes, was gerade wenn du recht nah bist. Ich hatte das Glück, recht nah zu sein. Ich bin großer Damian Lillard-Fan, weil er spielt die gleiche Position wie ich. Ich feiere sein, wie er an das Ganze. Weil es gibt so viele Basketballspieler, wenn du die betrachtest, ne, von der Family her, der Vater war schon NBA-Spieler, die hatten es recht leicht. Und so den Werdegang von Damian Lillard zu sehen und wie hart und wie früh er an seinem Wurf gearbeitet hat. Und ja, das ganze Paket, wie er es schafft, mit seinen 1,81 ein Poster-Dunk im Game hinzuzimmern, das, und sein Ballhandling, seine Übersicht, sein IQ im Spiel hat mich fasziniert. Und ich wollte ihn live sehen. Ich wollte ihn sehen und verstehen, wie er, das ist was anderes, wenn du da mal kurz ein paar Szenen im Fernsehen siehst, wie wenn du dann wirklich ein paar Meter dran bist und kannst diese ganzen feinen Bewegungen und Feinheiten besser analysieren. Und deswegen, ich will die Jungs, ich will das sehen, ich will das verstehen, ich saug das auf wie ein nasser Schwamm, ja. Und deswegen reicht mir das nicht mehr, das nur zu gucken. Obwohl ich das auch feiere, das ist mein Problem, deswegen ich habe den schlimmsten Schlafrhythmus. Ja, aber am liebsten vor Ort live. Es ist was ganz anderes. Ich will nur dir BBL Euroleague, das ist auch alles cool. Ich mag die Jungs auch, aber die Athletik ist gerade als Sportler, wenn man da einfach so viel durchgemacht hat, das fasziniert mich. Das fasziniert mich einfach. Die Jungs da so spielen zu sehen.
Aber um da drauf zu gucken, musst du ja auch in den letzten Jahren, in der Corona-Zeit, dir natürlich irgendwie das auch angeeignet haben. Also wie so ein Ballhandling funktioniert, worauf man achten muss und so. Hast du das alles selber gemacht? Hast du da dir Trainings genommen oder bist du da vorgegangen?
Wie man das so in der heutigen Zeit macht, ne, so erstmal YouTube. Okay. Ja, nee, also ich muss sagen, ich überlege, ich glaube, mein allererster Schritt war tatsächlich, weil tatsächlich bin ich immer erstmal so ein bisschen, ich bin gar nicht so krass YouTube und Fernsehen. Ich versuche immer noch so, weil ich bin ja noch die Generation ohne Social Media und Handy, Smartphone groß geworden. Das erste war tatsächlich erstmal einfach ganz stupide, irgendwie einfach mal richtig zu dribbeln. Also diese, ich dachte immer, hey, du guckst immer nur auf den Boden, du guckst nur auf deine Hände. Und deswegen waren tatsächlich die ersten Schritte für mich erstmal, was braucht es überhaupt und was passiert überhaupt in dem Moment, wenn ich hochgucke und warum schaffe ich, das hat mich fasziniert. Wieso schaffe ich es nicht, den Ball zu dribbeln, hochzugehen? Und ich habe den sofort verloren. Und deswegen dachte ich mir, warum muss ich überhaupt erstmal anfangen, irgendwie die Skills zu erlernen. Und da bin ich schon immer so gewesen, erstmal die absoluten Basics beherrschen, wenn ich es nicht mehr schaffe, einen Ball richtig zu dribbeln. Und das ist tatsächlich so, die ersten Male war einfach Ball dribbeln und verstehen, diesen Wurf zu verstehen. Und da war ja tatsächlich, dadurch, dass ich ja schon immer viel Basketball geguckt habe, hatte ich schon so ein grundlegendes Verständnis für diese Abklappbewegung. Mhm. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ich stagniere. YouTube-Videos angefangen, einfach mal Ballhandling eingetippt. Und ja, und da muss ich sagen, da hatte ich einfach Glück, dass wir ja echt Basketball Deutschland ja eine kleine Szene ist, dass man dann recht schnell merkt, okay, da kommen ja immer wieder die gleichen Namen. Und dann mal geguckt, was machen die auf Instagram? Und dann kam ich, also mein erster Kontakt war dann der Paul Gudde. Und das war so cool, weil er hatte dann bei Instagram, gerade zu der Zeit, wegen dem Lockdown, so ist er live gegangen und hat Ballhandling-Videos, also dass man mit ihm zusammen Ballhandling machen konnte, ohne Dribbling, sondern wie kann ich in dieses Ballgefühl bekommen, ohne sich dribbeln, weil er immer natürlich gleich schon weitergedacht hat, falls man Nita unter sich hat, dass die das nicht so cool finden. Ja, und dann war das so, beim Paul Gudde geguckt, okay, er geht live, oh, wir machen Ballhandling-Übung und dann habe ich den Ball um mich rum und um den Kopf und hast du nicht gesehen und erstmal dieses Gefühl für den Ball. Ja, und dann kam so eins zum anderen und dann den Mike, Mr. Mike, der hatte dann ein paar Videos online, habe ich mir die noch angeguckt und so wurde das irgendwie, ja, mehr Kontakt an der Paul, ganz lieb, das war dann mein absolutes Glückslos. Ich hatte ihn ein paar Mal so verlinkt in meinen stolzen Stories, wenn ich meine ersten Erfolge gefeiert habe. Und er hat dann auch so sehr diese Freude in mir gesehen, dass er gesagt hat, hier, ich will dich da total gerne supporten. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen von ihm, er hatte so ein Online-Programm, meine Off-Season. Ja, und dann, das muss ich sagen, das war so ein bisschen der Game-Changer. Also es kam tatsächlich bei mir jetzt nicht einfach, blups, dann konnte ich das, sondern ich habe wirklich viel für gemacht. Und dann habe ich meine Off-Season und dann war das jeden Tag, ich mache eine Bewegung mit dem Ball und ich versuche das zu verstehen und zu erlernen. Und so kommt dann immer eins zum anderen, weil je mehr du an Übungen deckst und das nicht verstanden hast, wollte ich wiederum verstehen, wieso verstehst du es nicht? Ne? Und war das seitdem. Und das reißt nicht ab, ne? Diese ständig weiter verstehen und wissen wollen. Und ja, wenn du einmal getastet hast und dann merkst, oh, das geht ja, das ist ja das Coole, was ich immer jedem nur mitgeben kann. Sobald du einfach mal anfängst und dann kommt ja recht schnell diese Rückkopplung, hey, ich bin ja besser geworden, hey, es funktioniert ja jetzt. Und dann denkst du, oh komm, dann geht vielleicht auch noch das und dann geht vielleicht auch noch das. Und ja, krass, das macht voll Spaß.
Ja. Aber du hast ja dann richtig, du hast ja Drive und du hast Motivation und du bist vor allen Dingen auch wissbegierig. Und das müssen die Leute, glaube ich, auch echt kapieren, dass das einem nicht so zufliegt. Ne?
Ja, genau.
Ja. Also da muss man schon ein bisschen was tun.
Bisschen musst du schon tun. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin grundlegend auch jetzt aber so ein fauler Mensch, das ist immer falsch gesagt. Also ich bin nicht faul, wenn es um Bewegung geht. Ich bin faul, wenn es darum geht, Dinge auszuarbeiten. Also ich habe es mir schon noch simpel, also ich habe mir das dann angeguckt und dann muss ich da jetzt nicht das wie so ein riesen Mathe-Studium da vorstellen, dass man da unterschiedlichste Verrückte, man pickt sich ja erstmal so 5 Übungen raus und dann stellt man sich dahin und macht die halt einfach mal. Ja. Also was mir immer wichtig ist, dass ich den Leuten auch vermitteln möchte, weil sonst schalten die schnell ab und sagen, ja, die ist ja eh so verrückt, die hat halt einen krassen Drive, das kann ich ja eh nicht. Mhm. Ja, nee, ich habe zwar viel Energie, aber letztendlich ist es nicht schwer, sich das, also man, ich sage immer, Leute, nehmt euch nicht gleich einen riesen Trainingsplan vor und 10.000 Übungen, pickt euch erstmal 3 raus und kriegt die erstmal hin. Mhm. Und dann merkst du schon, wenn du dir mal die Zeit investierst für diese 3 Übungen, dann kommt es eigentlich automatisch, wenn du merkst, oh cool, ich kann die jetzt, komm, jetzt kommen die nächsten 3. Und so kann man sich da Schritt für Schritt dann ranarbeiten. Ne?
Ja. Ja. So, jetzt kommt aber die unfassbar geschickte Überleitung zu unserem Hobby, weil da hast du dich ja ganz unauffällig reingemogelt. Ne? Das wollen wir ja mal festhalten. So, was war denn da, also was war denn deine erste Berührung dann mit den Trading Cards an sich überhaupt?
Ja, also, sauwitzig. Ne? Also ich muss ja sagen, Instagram, mir fällt mich gerade ein, ich habe gar nicht mehr so viel zu den Spielen noch gesagt, wie ich dann vor Ort in Amerika war. Ja,
erzähl, wenn du das noch erzählst.
Nee, aber nein, das ist ja alles, es ist ja alles eins, es ist so viel. Zusammen. Ja. Es ist, die Basketballwelt ist die tollste Welt da draußen, die ich je entdeckt habe. Also ich darf ja als Flugbegleiterin viel sehen, viele Länder, viele Nationen, viel schon, sage ich mal, einen Einblick in Dinge bekommen. Und ich wurde noch nie so herzlich irgendwo empfangen wie in der Basketballwelt. Und das ist so verrückt. Ich habe dann angefangen. Ich dachte mir, ey Leute, das ist so verrückt, was du hier machst mit dem Basketball. Ich bin damals gerade 30 geworden. Das musst du auf Instagram teilen. Ne? Und Trading Cards. Und dann kommt da einfach jemand daher bei Instagram, weil die Leute sind so lieb. Ich teile diesen Weg. Und dann merken die sich so schnell, was man gemacht hat oder was man gerne mag. Und dann kam ein Follower und hat gesagt, hier Aurelia, du findest doch Damian Lillard total toll. Ich so, ja, stimmt. Ich habe hier so Trading Cards rumliegen von Damian Lillard und ich sammle den nicht. Und vielleicht findest du es ja cool, auch wenn du vielleicht damit nichts zu tun hast. Ich würde dir die schenken. Mhm. Und dann kommt da einfach jemand daher und mich bewegt es immer noch. Also ich muss echt sagen, dass an dieser Instagram-Welt, wenn man das so konsumiert, indem das ist ja, dass man Dinge konsumiert, die einem Freude bereiten. Das ist ja, du bist ja selbst der, der entscheidet, möchte ich mir das angucken oder nicht. Ne? Ja. Kann man da unglaublich viele schöne Dinge rausgewinnen. Und Shoutout an den Marc. Marc war der liebe erste Mensch, der gesagt hat, ich schicke dir jetzt einfach mal Damian Lillard Trading Cards zu. Und ich war erst so, kannst du jetzt das irgendwie annehmen? Oder gibt's da, also ich war erst mal so völlig, hä, Trading Cards? Und ich dachte mir, ja krass, ja, ich habe die auch damals, ich wusste auch da, meine Brüder, also gerade mein großer Bruder, der hatte die mal gesammelt. Aber tatsächlich, ich muss man dazu sagen, ich habe so einen krassen Ordnungswahn und ich sammle nicht gern Dinge, weil ich immer Ordnung haben will. Und ich glaube, ich hatte da nie so Berührungspunkte zu, weil ich immer dachte, was soll ich was sammeln, was nur rumliegt, wenn ich meine Ordnung haben will. Und dann dachte ich mir erst so, boah, jetzt Trading Cards? Aber ich weiß nicht, mich hat das so bewegt, dass der mir die einfach schenken will und dass ihm das so extra so aufgefallen ist, weil sie den Damian Lillard so toll findet, dass ich gesagt habe, hey, komm, ein paar Trading Cards von meinem Lieblingsspiel, warum nicht? Und dann war das so ein witziger Zufall, weil in dem Moment, wie der mir das schrieb, hier, Dennis, waren wir im Gespräch und dann ja, genau. Und dann war Dennis zu Kiki in seinen Store gefahren und dann hatten die da gequatscht.
Genau, dann habe ich Kiki und erzählt, sag mal, hast du die Aurelia schon? Nö. Die sammelt Damian Lillard und Kiki auch sofort. Moment mal. Und gibt da seine Kiste und gibt da so eine auf 99 limitierte Damian Lillard-Karte raus.
Völlig verrückt. Ich habe sie natürlich hier liegen.
Die wir Aurelia dann auch gegeben haben. Also eine richtig feine Karte.
Eine richtig gute Karte. Und das ist einfach so witzig, ihr müsst euch vorstellen, wie verrückt das für mich. Und ich glaube ja immer nicht an Zufälle. Deswegen, warum ich das mittlerweile versuche, recht ernst zu nehmen. Da denke ich mir, hä, da hast du noch nie Training gehabt. Dann kommt der eine sagt, hier, Damian Lillard. Dann kommt der Nächste, sagt der Dennis und der Kiki, braucht hier so eine coole Karte. Das kann nicht sein. Dann kam ich in der gleichen Woche irgendwie, hat mir dann der Dennis die Karte geschickt, hat mir der Marc dann die Karten geschickt und ich war dann auf irgendwie so ein kleines Kind, dachte mir, ey, wie cool. Und ich muss ja eh sagen, also ich lebe hier sowieso meine ganzen Kindheitsträume ja noch, weil im Nachhinein, das Kind in mir schon damals, wollte schon immer dieser Sportler sein, aber ich war halt immer, ich hatte eine tolle Familie, ich war immer dankbar und ich dachte mir halt immer, ja gut, es war halt, wie es war, ja, deswegen, du hast ja keinen Mangel gehabt, nur weil du nicht eine Familie hattest, die dich voll im Sport gepusht hat, aber trotzdem merktest du dann mit all den Jahren, dass ich immer dieses Sportlerherz hatte und dann denke ich mir, okay, dann machen wir jetzt das Beste draus, so wie es gekommen ist, dann denke ich mir, okay, du warst damals kein Trading Card Sammler, mal gucken, was da jetzt auf dich zukommt.
Und wie läuft es?
Ja, dann ging es ja weiter, dann sharest du das, weil du denkst, ey, wie cool sind denn die Leute? Und dann kam direkt der Nächste und sagte, Shoutout an den Thomas. Thomas, ey, der ist auch der Kracher. Der sagte dann auch erst so, ja, er will mir nur einen Damian Lillard. Ach genau, und dann hatte ich bei Instagram erzählt, dass ich Allen Iverson so feiere. Weil das ist für mich praktisch wie der Vorgänger vor Dame. Also ich, wie so ein kleiner Stöpsel auch da, ein Game, ein Wow, beeindruckend. Ich feiere Iverson. So habe ich das irgendwie zufällig erzählt. Dann dachte der natürlich gleich, es kann ja nicht sein, dass der nur Damian Lillard-Karten hat. Die brauchen ein paar Allen Iverson-Karten. Und ja, und dann hatte ich plötzlich das nächste Paket zu Hause und hatte eine Vielzahl von coolen Damian Lillard und Allen Iverson-Karten. Und da er nämlich großer Kobe-Sammler ist, kam dann meine nächste, dann habe ich hier, muss ich auch nochmal teilen, weil ich es so cool finde.
Guck mal.
Ja, guck mal hier. Und dann hat er mir einfach diese noch mitgeschickt. Leute, und ich bin ein Mensch, der sehr dankbar, also hoffe ich glaube, und ich frage mich immer, ey Leute, so viel Liebe, das ist Wahnsinn. Ich, ja, und jetzt will ich das irgendwie verstehen, das Ganze, weil ich das auch diesen Wert dahinter auch einfach besser verstehen möchte. Und wie gesagt, ich denke immer, die Sachen passieren nicht ohne Grund. Und jetzt habe ich hier diese schönen Karten. Und jetzt würde ich das Ganze gerne ein bisschen besser verstehen. Und deswegen seid ihr jetzt hier.
Ja, sehr gerne. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also erstmal, was man daraus ja lernt, ist, manchmal muss man einfach mal auf sich aufmerksam machen und fragen sozusagen. Ich sammle übrigens teure Karten. Also wer mir teure Karten schicken möchte, ist eigentlich der Spieler, ist egal.
Ich sammle jetzt auch nur noch Kobe-Rookie-Karten.
Ja, ja. Markus sammelt Eintracht Frankfurt-Karten nur.
Mit Isaac Bonga, aber die sind leider nicht teuer.
Isaac Bonga. Aber du hast schon auch Geschenke bekommen, Isaac Bonga-Geschenke.
Ich habe auch 2, 3 Bonga-Karten geschenkt
bekommen, ja. Das stimmt, ja. Und das, genau, das, was Markus und ich ja auch von Anfang an da auch total so wahrgenommen haben, die Leute sind einfach unfassbar nett im Hobby. Und geben auch ab. So, die sitzen nicht, wenn der Damian Lillard nicht sammelt, dann sitzt da kein, oh, ich behalte die jetzt hier, aber so, sondern man gibt die dann ab. Und das sind auch Stories, die mir Kiki auch von Anfang an erzählt hatte immer. Der sagte dann, ja, wenn man aber die Sammlung des anderen kennt, dann denkt man manchmal, diese Karte, die gehört in seine Sammlung, damit seine Sammlung besser wird. Ich muss nicht die Karte unbedingt behalten. So. Das, ist echt eine coole, super Community.
Das muss ich echt sagen. Also ich habe dann ja, wie ich das geteilt habe in meinen Stories, dass ich so schöne Karten bekommen habe, dann kamen mir recht ein paar neue Follower dazu, die sich nur auf dieses Trading Cards so spezialisiert haben, Instagram. Und ich muss sagen, das ist bisher die liebste. Also die sind so lieb. Ich muss echt sagen, ich kann das nur zurückgeben. Ich bin völlig überwältigt, was das für eine coole Community ist. Und ich finde es ganz toll. Und wirklich, also das kann ich einfach nur bestätigen. Ich muss auch unbedingt mal zum Kiki in seinen Store. Ja, ich muss das mal sehen. Er hat nämlich erzählt, dass er von Allen Iverson signierte Schuhe hat, die er mal.
Also Kiki unterschreibt die ganzen Sachen selber, ne? Das darfst du nicht. Also. aber die sind da, die Allen Iverson.
Ja, die muss ich mir angucken.
So, jetzt sind wir ja hier ein richtiger Experte Markus, ein Halbexperte ich. So. Wenn man so neu in dieses Hobby reinkommt, ne? Dann tauchen ja Fragen auf, Begriffe auf und so weiter und so fort.
Viele,
Wir können ja den Spieß jetzt mal umdrehen. Was hast du denn für Fragen an uns?
Für mich tatsächlich, also diese Frage, die ich gern verstehen möchte, diese
was
ganzen,
soll das alles?
Wie viele
Warum? Warum?
Was ist mit euch los?
Das kann ich ja total nachvollziehen, weil ganz ehrlich, je älter man wird, ja, desto mehr will man irgendwie dieses Kind in einem, es geht ja nicht weg. Und ich merke, je älter man wird, desto mehr Freude hat man daran, Dinge wieder zu tun oder auszuleben. Ich finde, das ist so wichtig, dass man auch diese kindliche Seite in einem so pflegt. Und weil das gehört so dazu. Und ich finde, je älter ich werde, desto mehr Sinn macht das. Also ich finde das total schön. Ich finde das total schön, was zu machen, was eine Kindheit erinnert oder irgendwie was bedient, was so off the topic von dem Ganzen, was da draußen so abgeht, ist. Also das macht einfach Freude. Es ist so was Schönes und deswegen, ich finde das überhaupt nicht komisch. Gar nicht, also wirklich gar nicht.
Das ist schön.
Und deswegen habe ich eher viele Fragen, dass ich das verstehen will. Wie ist das? Was gibt es jetzt für unterschiedliche Hersteller? Natürlich irgendwie, man sieht immer nur dieses Panini, das prangert immer irgendwie überall. Aber ist jetzt Panini der einzige Hersteller oder wie viele Hersteller gibt es da? Das verstehe ich immer nicht. Was ist da?
Ich auch nicht. Dennis, kannst
du? Ja, ich kann es erklären. Nein, Markus, erzähl du.
Also es gibt, also natürlich, du, vor allem beim Basketball wirst du überwiegend Panini finden, weil das die aktuellen sind, die Panini herstellen. Früher, die alten Karten, da gab es dann durchaus auch mal Tops als Anbieter oder Flier. Sozusagen. Upper Deck. Also da gab es auch andere Brands, die heute teilweise Tops zum Beispiel macht, Fußballkarten und Upper Deck Eishockey. Sodass du heute schon die Companies auch noch teilweise am Start hast, aber Basketball heute, die modernen Karten sind von Panini, genau.
Genau. Okay. Also Panini hat die NBA-Lizenz sozusagen, ja, für Trading Cards.
Okay. Okay, aber das war früher aber noch anders, also weil genau. Mein Bruder hat mich jetzt auch, weil er jetzt denkt, ich bin jetzt voll im Thema drin, hat er mich jetzt auch, weil jetzt hat er seinem Sohn auch mal welche gekauft und sagt, ich dachte immer früher, es gibt auch noch andere Hersteller, aber ich wusste, ich konnte es ihm auch gar nicht benennen. Ja, siehst du mal, okay.
Genau.
Das, aber kann man das so ein bisschen verstehen, auch so ein bisschen wie bei
Lizenzen.
Genau, das wollte ich fragen, wie wir jetzt auf die DAZN oder wie auch immer diese Rechte von Spielen eigentlich.
Gleiche Prinzip.
Okay.
Ja. Genau. Also, ja, sag.
Nee, also bei Panini hast du schon über längere Zeitraum jetzt, da wird sich in Zukunft auch was ändern, weil die Lizenzen für Basketball wurden jetzt von Fanatics, die ja auch anderen Stuff, ich glaube Jerseys und so auch haben, die haben die Lizenz gekauft, also die Spielerlizenz, es gibt immer zwei Lizenzen, einmal die Spielerlizenzen, dass du die Spieler auf Karten drucken kannst, aber auch die Teams-Lizenzen, also die Brand- oder die NBA-Lizenzen, dass du quasi auch die Team-Logos auf die Karten bringen kannst. Ja. Und die hat Fanatics, ich weiß gar nicht, ab 2025,
genau.
Und dann wird sich das, und Fanatics hat jetzt aber Tops aufgekauft. Und kann natürlich sein, dass ab 2025 dann neue Karten rauskommen, dann die dann Tops oder Fanatics, wie auch immer heißt.
Ja, sehr spannend. Ja. Okay, dann nächste Frage. Ich habe ja mittlerweile verstanden, also das ist so mein einziges, es gibt diese Base-Karte, ist diese grundgünstigste sozusagen. Mhm. Und dann gibt es ja irgendwie ganz viele unterschiedliche Editions. Woher oder wie erkenne ich, wann weiß ich denn, gibt es da irgendwie ein Ranking, dass man irgendwo einsehen kann, dass man, also ich finde es irgendwie ganz schwer jetzt für mich zu erkennen, was ist jetzt eine gute Karte, wie liegt das Ranking zwischen diesen unterschiedlichen Karten, also wisst ihr, wie ich meine?
Ja, also das ist auch, muss ich auch sagen, es ist sehr verwirrend am Anfang, weil es einfach auch von einer Karte dann 12 Farbvarianten zum Beispiel gibt, so teilweise. Ja. Ne? Also genau, es gibt Base-Karten, das sind werden am meisten gedruckt. Das sind deswegen quasi auch die günstigsten. So. Es gibt auch Leute, die sammeln die Base-Karten, die wollen quasi von 1 bis 400 alle hintereinander weg haben. Und dann gibt es aber halt, je nach Sportart, halt ganz viele Limited Editions, Special Editions, Trikotstücke mit drin, wirklich sehr limitiert, auch 1-von-1 Karten, Karten mit Autogrammen, also zertifizierten Autogrammen, wo der Spieler wirklich selber drauf unterschrieben hat. Und es gibt halt diverse Websites. Markus, du kannst ja gleich was zu den wichtigsten Websites sagen. Und früher war es total geil, da gab es Beckett, das war so ein Magazin, richtig? Was regelmäßig rauskam, wo immer die Preise drin standen. Da stand dann drin, Fliehe 94,95, da gibt es die und die Karten, standen alle Spielernamen da drauf mit den Nummern und so weiter, und stand dahinter, ja, das ist ungefähr der Preis. So, was die Preise angeht, da kann man sich heutzutage auch gut bei eBay einfach, kann man das mal eingeben und dann weiß man ja ungefähr.
Das ist nämlich auch meine Frage, weil dieses, woran erkennt, also wer sagt mir dann am Ende, was die wirklich wert ist? Also
Angebot und Nachfrage.
Angebot und Nachfrage, ja. Also das bestimmt quasi, der meiste spielt sich auf eBay ab. Also eBay ist so immer so die Richtlinie, sage ich mal. Gerade eBay.com hat man einen Gast bei uns. Also eBay.com ist halt so das Maß der Dinge. Da bestimmt sich eigentlich so der Preis. Weil bei eBay.com kannst du ja auch verkaufte Karten, Karten anzeigen lassen. Wobei da gibt es eine Seite, 130point.com. Da gibst du einen Spielernamen, die Karte ein und dann kriegst du da in der Regel, dann sucht er sich die Sachen aufs eBay raus und zeigt sie dir dann da übersichtlicher an.
Okay, dann, wenn man das natürlich noch einsehen kann im Nachhinein, was wie verkauft wurde, das ist natürlich,
genau.
Das ist natürlich cool. Ja, ja. Das, Aber ja, mal so eine Seite und so ein Tipp, wo ich praktisch mal wie so eine Übersicht hätte, wo diese ganzen unterschiedlichen Versionen praktisch
landen. Das Cardboard Connection heißt die Seite. Cardboard Connection ist so die Seite, wo da gibt es dann Checkliste. Zu jedem Produkt hast du quasi eine Checkliste, wo aufgelistet sind, welche Basekarten gibt es, welche Varianten der Basekarten, also welche Farben, mit welcher Nummerierung, welche Inserts gibt es. Also die Inserts sind dann solche, wo so ein Bild spezielles noch drauf ist, also so ein Insert, wie der Name halt schon sagt, welche Autogramme gibt es, welche Trikotstücke gibt es. Und das findest du dann in diesen Checklisten für jedes Produkt bis die letzten Jahre übersichtlich. Es sind halt auch super viel Produkte inzwischen. Also gefühlt in der NBA kommt alle 2 Wochen ein neues Produkt halt auch raus, was dann halt immer anders heißt.
Ja, da habe ich nämlich auch schon hier die nächste Frage. Ich habe da mich mal geguckt bei Panini, da gibt es ja dann jetzt diese ganz unterschiedlichen Boxen. Mhm. Und dann gibt es da irgendwie diese Basic-Boxen, die kann man irgendwie immer kaufen. Und dann gibt es aber diese Boxen, die immer irgendwie ausverkauft sind und wo ich irgendwie auch schon mitbekommen habe, die teilweise für horrende Preise irgendwie wiederverkauft werden, was weiß ich. Mhm. Wo liegt denn darin der Unterschied? Ist in diesen Basic-Boxen dann auch nur Base-Cards drin und ist dann da gar keine Chance, dass da eine coole dabei ist? Ist nur in diesen Special-Boxen dann wirklich eine besondere Karte?
Ja, also du meinst genau, es gibt halt so Blaster-Boxen oder Fat-Packs zum Beispiel, nennen sich die du halt auch im wie du sagst, eben im Retail kriegst, da sind dann manchmal in diesen Boxen gibt es Karten, die es nur da gibt, in diese Fatbox oder wie die hier alle heißen. Die beliebteste Box ist allerdings die Hobbybox. Da ist halt, das sind die, wie du ansprichst, sind diese teuren Boxen. Das sind die, wo halt die Top-Hits sind. Also die, wenn es ein Autogramm zum Beispiel gibt, kann es halt sein, dass es nur in der Hobbybox das Autogramm zu finden gibt oder 2 Autogramme, was auch immer. Aber sie versuchen natürlich dann irgendwie schon all anderen, die sich die nicht leisten können oder wollen, abzudecken und haben dann halt eben so eine Blasterbox, wo es dann halt spezielle Farben nur gibt, die es auch nur in der Blasterbox gibt. Das kann schon durchaus sein. Aber es gibt auch
Blasterboxen. Aber so die richtig guten gibt es da dann nicht drin.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall geringer, dass du da irgendwie das auch
von extrem gering, muss man glaube ich schon sagen. Ne? Also die richtig dollen, super Sachen, die sind halt in den Hobbyboxen drin. Und da haben halt auch, hat halt auch die Internet-Community quasi dieses Box-Breaking für sich auch so ein bisschen entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie das funktioniert. Da gibt es ein paar ganz coole, zum Beispiel Rickman Rips, den hatten wir hier auch schon als Gast. Das funktioniert quasi so, dass der so eine teure Box kauft für diverse Hunderte von Euro. Und dann sagt Aurelia halt, okay, mein Lieblingsteam sind die Blazers. Und alle Blazers-Karten, die du jetzt aufmachst aus der Box, kriege ich hinterher. Und dann packst du sozusagen 30 Euro in den Topf, 50 Euro in den Topf. Wenn du Glück hast, hast du halt richtig geile Karten. Wenn du Pech hast, hast du halt nicht so geile Karten oder gar keine.
Das ist ja echt krass, ne?
Und das, weil die Hobbyboxen wirklich ja sehr, sehr teuer sind. Das ist natürlich auch ein bisschen Glücksspiel, muss man auch ganz ehrlich sagen. So. Das ist wie Lose ziehen halt, ne?
Macht halt aber auch so ein bisschen den Reiz dann ja immer aus. Ne? Ich meine, warum kaufen wir Rubbellose, wenn wir am Ende nicht eigentlich wissen, dass es rausgeschmissenes Geld ist? Wenn dann immer so eine kleine...
Ja, so ein Teddybär.
Ja, okay. Das ist, das, wie gibt's das? Muss ich mir so ein bisschen ähnlich, ich bin ja so ein Sneakerhead, muss ich mir das ähnlich vorstellen? Wenn so ein Schuh released wird, wird das vorher auch angekündigt? Ey, da kommt jetzt Datum X die Box raus und dann müsst ihr schnell sein?
Markus, da gibt Markus immer die wichtigen Hinweise für.
Ja, also da du mir jetzt bestimmt folgst auf Instagram, da kriegst du... Du hast dort immer so ein, also es gibt einen Release-Kalender, den findest du aber auch auf Cardboard Connection. Da verschiebt sich halt auch immer kurzfristig was, aber da siehst du immer relativ genau, wann was rauskommt. Und bei mir halt, an dem Tag, wo was rauskommt, mache ich nochmal so eine Erinnerung, beziehungsweise kann man sich irgendwie einen Kalender auch importieren in seinen privaten Kalender, wenn man das möchte. Also man verpasst nichts unbedingt. Das Problem ist nur, an die Boxen zu kommen. Also gerade die Hobbyboxen, da gibt es ein paar Shops auch in Deutschland. Kiki kriegt auch immer mal was. Aber es ist halt super schwer, auch manchmal an Hobbyboxen in Deutschland zu kommen. Es ist halt so irgendwie vieles.
Ist es dann auch so online? Also muss, dass man dann praktisch ganz schnell sein muss mit dem Kauf? Also Ist es, oder?
Wenn man bei Panini.com direkt an dem Tag, an dem Release Day was bekommen möchte, dann ist es so, wie du einen Sneaker kaufst, okay. Aber nicht so professionell, wie du Sneaker kaufst, mit Warteschleife oder so ein Raffle oder sowas, das gibt es da leider nicht.
Ja, das ist eben mir an sich sympathisch, finde es noch so eher, weil man muss ja leider sagen, bei diesem Sneaker kauft, das ist ja mittlerweile mit so vielen Bots, die da sofort,
ja.
Du hast ja eigentlich gar keine Chance mehr, also wenn es nicht ein Raffle ist, kannst du es eigentlich fast vergessen.
Ja.
Okay, und würdet ihr sagen, es lohnt sich so eine Box, weil die sind ja stolze Preise. Ist das tatsächlich so, dass man am Ende auch sicher weiß, dass man den Wert da drin hat? Oder kann man auch Pech haben und hat seine Kohle einfach aus dem Fenster geschmissen?
Also, wenn es so einfach wäre, ja. Dann würde es natürlich jeder machen. Es ist kein, also es ist, keine, man weiß es nicht. Du ja. weißt es nicht. Es gibt auch Leute, die kaufen die Boxen, lassen die zu komplett. Und verkaufen die halt 5, 10, 20 Jahre später als geschlossene Box. Ne? Da auch gibt es halt auch ja Boxen, die aktuell zum Beispiel Formel 1, ne? Die sind relativ jetzt neuer in der hohen Preiskategorie da reingekommen. Da weiß ich noch, als eine bestimmte Topps Chrome Box rauskam, sagte Kiki, wer sich jetzt davon nicht ein, zwei kauft, ist, ne, hat einen Fehler gemacht. Also. Und er hatte damit recht. Ne? Du hast die Box gekauft, du konntest die 8 Monate später fürs Dreifache auf eBay wieder verkaufen.
Ja, da muss man auch dann so ein Typ für sein. Bei mir wäre die Katastrophe, es ist wie mit den Schuhen. Ich kaufe mir die jedes Mal und denke mir, diesmal trägst du sie nicht und tust einfach mal einen Karton in den Schrank. Funktioniert nicht. Ich muss sie mal anziehen. Das ist bei mir wahrscheinlich, ich kaufe mir so eine Box und dann, nein, ich muss die aufmachen.
Aber das ist ein guter Punkt. Da muss auch jeder für sich selber erkennen, was er für ein Typ ist. Und wie er sammelt, ne? Das sagt ja auch jeder der erfahrenen Leute. Man, also, es gibt ja auch Leute, die machen das nur für die Kohle, ist auch alles cool, ne? So, aber da muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Wenn man den Sport liebt und wenn man die Spieler liebt und so weiter, dann ist es halt eine andere Vorgehensweise. Dann solltest du lieber auf eBay nach Damian Lillard-Karten suchen und dir keine Boxen kaufen, ne?
Ja, ich glaube, ich bin dieses Zwischending zwischen, also nicht Zwischending, also ich will den sammeln, weil ich ihn toll finde, weil ich mache. Bitte?
Zwischen Mensch und Maschine, ne?
Ja, genau. Ja. Nee, ich würde den sammeln wollen. Also ich würde ganz gerne mal so, glaube ich, von einer Serie dann irgendwie so die Durchnummerierung, das finde ich irgendwie ganz cool. Aber ich bin auch so ein neugieriges Kind, dass ich mir denken will, oh, ich hätte gerne mal so eine Box und gucken, ob ich irgendwie Glück habe. Aber ich, wie gesagt, ich würde es öffnen und gucken, ob irgendwie was Cooles dabei ist.
Dann hast ich glaube, nach diesem Podcast wird dir irgendeiner eine Box schicken. Da gehe ich eigentlich fest von aus, ehrlich gesagt.
Ja, weiß nicht.
Sorry, Markus, du wolltest was sagen.
Nee, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, was immer so ganz, ganz wichtig ist, was auch Dennis, glaube ich, auch gesagt hat, ist so, sich so mal ein Ziel zu setzen, warum sammle ich? Irgendwie will ich einen Spieler sammeln. Jeder ist da total unterschiedlich. Also will ich einen Spieler sammeln, will ich eine gewisse Serie voll bekommen, will ich eine bestimmte Autogramme haben von einem Jahrgang oder was auch immer, oder nur von dem Rookie-Jahr, was immer so das beliebteste Jahr logischerweise ist. Und ich glaube, das ist erstmal ganz cool und so eine Mischung, glaube ich, aus beiden. Also wenn es wirklich darum geht, gezielt, also nicht Geld zu verbrennen, dann muss man eigentlich auf Einzelkarten gehen, weil eine Box aufmachen ist nun mal immer Glücksspiel. Das ist nun mal so. Aber zwischendurch mal eine Box aufmachen, allein nur fürs Gefühl, mache ich genauso. Also das
auf jeden Fall. Und so muss das nun sein, ne? Da habe ich jetzt noch eine Frage. Was würde passieren, wenn ich jetzt beim Spiel bin und Damian Lillard sagt, ey Aurelia, ich unterschreibe dir deine Karte. Ich habe da mal eine Karte, ich sage, ey Dame, hier, unterschreib mal. Gibt es so Karten auch oder machen das Spieler per se gar nicht oder ist das dann auch nicht so anerkannt, weil es nicht aus der Box heraus ist oder ist sie dann besonders teuer, weil es ein Originalautogramm oder gibt es sowas? Kommt mir nur gerade.
Also meines Wissens ist es, wenn du die jetzt verkaufen wollen würdest, ist sie nicht so beliebt, weil niemand beweisen könnte, dass das Originalautogramm ist. Wenn du jetzt irgendwie ein Zertifikat hast, also ich habe zum Beispiel hier hinten so ein Football-Helm, wo ein Quarterback unterschrieben hat auf dem Helm und da ist ein Zertifikat von Beckett dabei. Das heißt, die waren dabei und haben das irgendwie zertifiziert und da das ist dann schon was anderes. Wenn du jetzt auf einer Karte unterschreiben lassen würdest, glaube ich, ist das jetzt für dich ganz geil, logischerweise, wenn du es jetzt irgendwie glaube ich, dann eher
weniger. Ja, stimmt.
Wobei, du könntest die Karte auch zertifizieren lassen. Es gibt ja auch Firmen, die zertifizieren dir, das ist eine echte Unterschrift. die gucken sich das an und dann hast du ein Zertifikat und dann wird der Wert auch steigen. Das machen ja auch, das ist ja, du hattest ja gerade so eine Kobi-Karte da gezeigt, ja. Die war ja gegradet, war die gegradet?
Ja, ja, ne? Die war gegradet, ja.
Genau, das ist halt nochmal so die Königsdisziplin, ja? Mhm.
Ne? Ja, das fertig, dann sage ich noch was dazu.
Nee, dann habe ich keine Lust mehr. Das ist so die Königsdisziplin, weil dann hast du sozusagen von offizieller Stelle abgesegnet bekommen, dass A, die Karte echt ist und in gutem Zustand ist und B, die Unterschrift. Ne? Mhm. Das kannst du schon machen. Also alles okay. Mitnehmen und dir alles unterschreiben lassen.
Gucken, ne? Ja, wer weiß, bin ich never know. Dieses Dings, da hattest du mir schon mal, um das nochmal zu verstehen, gibt es da dann auch eine Übersicht? Mir wurde jetzt irgendwie gesagt, dass wir nie gegradet sind, dass es da auch unterschiedliche Firmen gibt, die das machen und nicht jede Firma ist irgendwie so anerkannt. Das heißt, es ist auch wieder wichtig, wo ich meine Karte graden lasse. Gibt es da auch irgendwas, dass man das, weil woher soll ich jetzt als Einsteiger wissen, ey, die Firma ist kacke, dass die da deine Karte nicht graden? Also wenn man es jetzt machen wollen würde, wie erfahre ich denn, welche Firmen da anerkannt sind? Oder?
Also tendenziell kannst du erstmal alles zu mir schicken und dann...
Dennis gradet die dir.
Ich schreibe dir da eine Zahl drauf. Kannst du eine 10, kriegst du immer eine 10. Nee, es gibt also quasi die zwei Platzhirsche, würde ich sagen, PSA und Beckett so. Sind amerikanische Companies, die sind lange am Markt. Das sind die größten und die Karten, die von denen gegradet sind, sind auch, also gerade PSA, da wirst du am besten wieder los.
Gibt es irgendwie, was, muss doch irgendwie so eine coole, ich habe das heute mal, ich habe echt mal ein bisschen versucht, mich so, ich dachte so, ey, du weißt ja echt gar nichts und so was googeln vor, aber du kannst ja nicht mal richtig was da googeln, ja. Kriegst überhaupt gar nicht wirklich Infos. Also,
ja, das ist auch ein Thema, was. Wir hier auch im Podcast schon öfter besprochen hatten, dass es sehr schwer ist für Anfänger auf einer Seite gesammelt, sich da in Sachen reinzufuchsen, Begriffe sich erklären zu lassen und so weiter. Ja, das ist schon. Total. So.
Nee, deswegen, also fände ich mal ganz cool, wenn es. Aber gut, deswegen sind wir hier, dass wir das ein bisschen größer und bekannter machen und dass dann Leute sich auch mehr die Mühe machen, das mal dieses Wirrwarr einfach auf Seiten zu erklären. Ja. Ne?
Genau.
Das finde ich ganz cool. Ich versuche mich generell hier mit dem ganzen Basketball, das mal hier ein bisschen nehmen. Fußball ist ja schön und gut. Ich war ja auch mal krasser Fußball-Fan. Das ist manchmal so komisch, das überhaupt zu sagen. Ich war echt mal so, also ich bin ja hier eigentlich Borussia Dortmund-Fan. Ne? Ich weiß nicht, wie vielen Spielen ich in meinem Leben war. Ich war total, ne? Viel Trikots, die ich zu Hause liege. Ich habe Jürgen Klopp schon live kennengelernt. Aber ich muss echt sagen, der Sport hat für mich so ein bisschen total an Attraktivität verloren, zu sehen, was da für Sportler nachkommen. Ich muss sagen, diese Fußballjungs, weiß ich nicht. Für mich ist einfach generell irgendwie immer, das sind ja auch immer irgendwo Vorbilder, die man nacheifern will, die was darstellen sollen. Und ich weiß nicht, finde ich teilweise nicht so schön, wie sie sich da so benehmen. Ich hätte es nie gedacht, dass ich mal so wenig noch Fußball verfolgen würde. Ich war echt so wirklich, Fußball war so krass präsent. Genau, total verrückt. Jetzt alles nur noch Basketball.
Ja, das Lustige ist, bei mir ist es, also ich habe mein Leben lang auch Fußball gespielt, arbeite auch für einen Profifußballverein, aber die Karten haben mich näher an den Basketball auch gebracht. Also durch die Karten bin ich auch näher an den Sport Basketball. Also ich habe auch Basketball verfolgt, aber nicht so intensiv jetzt durch die Karten. Du setzt dich nochmal anders mit den Spielern auseinander. Wer ist das eigentlich? Wie spielt er? Und da, also auch durch die Karten bin ich näher auch an Basketball gekommen. Das ist auch
das finde ich auch das Coole an mich an den Karten, weil man viel, also sich viel bewusster den Spieler nochmal anguckt und das durchliest und irgendwie auch ja viel mehr Infos, also in dem Moment, wenn du was liest und griffig so in der Hand hast, verinnerlichst du es ja auch besser. Und deswegen, klar, wenn du dann deine Basketballspielerkarte hast und liest das durch.
Ja.
Aber jetzt finde ich jetzt mal spannend, by the way, für wen die, wo was arbeitest du denn hier, wenn man das mal hier so öffentlich fragen darf?
So viele Vereine, also in Frankfurt gibt es ja nicht so viele Profivereine, es ist Eintracht Frankfurt, für die ich dann arbeite, macht dort den E-Commerce-Bereich sozusagen.
Genau. Cool. Also der kauft Spieler online ein.
Genau.
Ja.
Und verkauft sie, genau.
Ja. Das ist ja crazy. Das ist im Bereich, da habe ich auch keine Ahnung von. Aber das finde ich immer. Können wir hier dann auch nochmal drüber reden?
Ich wollte schon gerade sagen, Markus, das klingt danach, als ob ihr eine neue Praktikantin hättet. Aurelia würde das gerne jetzt mal verstehen.
Ja, also sportlich sowieso immer. Ach, Leute, was ich nicht schon alles machen wie, wo wollte und auch schon, ich war auch schon Athlet, ich bin ja auch Athletiktrainer und Personal Coach und für Fußballer hier Athletikcoach gewesen. Ich liebe, also das ist, finde ich, eh wieder nochmal was ganz anderes, weil den lokalen, heimischen Sport, das ist eh, ich liebe meine Fußballjungs hier. Also ist für mich auch nichts Schöneres, wenn ich am Wochenende dem beim Zocken zugucken kann, weil das was ganz anderes ist, wenn du dir dann Bundesliga reinziehst. Das ist einfach schön. Also es gibt für mich, war die mit einer der besten Zeiten, wenn ich Athletiktrainer für die Fußballjungs war. Genau, es war auch ein intensiver, harter Job und ich immer mit meinen 1000 unterschiedlichen Projekten, die ich ja machen bin, da muss man sich immer so überlegen, okay, gut, irgendwas, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ne? Ja.
Was steht denn an als nächstes im Leben einer Aurelia Rieke? Was sind denn die nächsten Ziele? Was hast du dir, was nimmst du in Angriff? Was hast du vor? Außer alle Spiele heute Nacht wieder gucken?
Oh, das ist echt gerade so ein bisschen so ein Ding, ne? Weil ich merke, jeder Tag, den ich älter werde, werde ich nicht mehr, bin ich nicht mehr so jung, wie ich bin.
Oh, das schreibe ich mir auf. Ja, ne? Das ist gut.
Gelernt heute Abend.
Ich hatte mich lange gefragt, wie das funktioniert. Also Benjamin Button ist falsch.
Nicht jeder Tag, wie ich alter. Ja, nee, und ich bin tatsächlich, da ich so ehrgeizig bin beim Sport, ich bin mein größtes Projekt. Also ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich gerne Vollzeit Athletin, Sportler. Aber leider tut sich im Frauenprofi-Amateurbereich kein Geld verdienen. Ich bin gerade, ja, ich versuche einen Weg zu finden, nochmal so hoch es geht, Basketball zu spielen und so viel es geht. Und es ist halt einfach, ja, braucht sehr viel Zeit, weil man noch sehr viel auch nachholen muss. Und das ist halt schwierig, ne, mit dann noch irgendwie Geld verdienen, Job. Und deswegen, es ist gerade spannend, weil ich versuche, wie kann ich dieser Vollzeitathlet sein und trotzdem überleben? Das ist ja das Schlimme. Das ist nämlich auch so ein bisschen, dass je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr siehst du ja den Mangel generell im Profisport, sobald es raus aus dem Fußball ist. Wir sind super, was die Entwicklung beim Fußball angeht. Da sind wir ganz groß dabei. Jugendfußball, hey, da verdient man ganz schnell Geld. Da gibt es ganz schnell Investoren. Da gibt es ganz schnell Leute, die sagen, ach, da supporten wir den Bub, das zahlen wir, das Camp. Und sobald es nichts mehr mit dem Fußball zu tun hat, ist es super schwierig. Und wenn du dann noch eine Frau bist, dann ist es fast unmöglich. Je mehr ich in dem Thema ja drin bin, desto mehr lerne ich Frauen kennen, die Berufssport, also Basketballerin Vollzeit sind, aber sie können es so gar nicht ausleben, weil sie da keinen Cent kriegen. Also weil sie ein paar Euros vielleicht dann so Glück haben kriegen. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich mir jetzt auch noch als Projekt zum Ziel gesetzt habe, da irgendwie, mein Traum ist, dass ich irgendwas bewegen könnte, dass Frauen im Sport mehr Möglichkeiten haben, dass es mehr Unterstützung gibt, dass man auch die Mädels auch früher da Talent sieht und dann sie fördert und dass es dann auch so attraktiv dargestellt wird, dass auch Mädels einen Anreiz haben, das zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt auch diesen Weg, dass ich eben nicht mich beruflich so krass weiterbilden kann, weil ich diese Vollzeitathletin sein möchte. Aber da muss es halt auch attraktiv sein. Ne? Da muss da auch irgendwie was sein, dass du am Ende des Tages was dafür bekommst. Und das ist halt aktuell. Und dann wundern wir uns immer, warum der Frauenbereich im Sport so unattraktiv ist. Ja, warum auch? Weil die Frauen gar nicht sich so 100% all in investieren können, weil sie ja nebenbei gucken müssen, dass sie sich weiterbilden, damit sie beruflich gesehen noch einen Job am Ende ausführen können, weil sie sonst am Ende stehen und gar nichts haben. Ja, und das siehst du ja schon als Problem bei den Profi-Basketballern, die ja auch das Problem haben, dass sie dann vielleicht relativ gut verdienen, aber nicht gut genug, dass sie dann ja danach, nach ihrer Profikarriere ausgesorgt haben. Das heißt, dann müssen die mit Mitte 30 einen komplett neuen Job anfangen. Mhm. Fangen wir mit 30. Mhm. Das ist ja, und das ist ja bei den Frauen noch schlimmer. Und ich würde so gerne irgendwie was in dieser Welt des Sports als Frau bewegen können, dass wir irgendwas erreichen können, dass es eine Initiative gibt, dass man dem mehr, da mehr fördert, dass man da irgendwie Gelder bereitstellt, Weil du siehst immer, krass, es ist oft so, dass die Frau, die im Profisport erfolgreich ist, eine Familie im Background hatte, die finanziell gut dastanden. Mhm. Die sagen konnten, hey, mach dir keinen Kopf, wo es erstmal danach beruflich hingeht. Wir können das mit finanziell tragen. Ja? Mhm. Oft Familien, wo die Mutter und der Vater schon sportlich auch sehr erfolgreich waren und sind schon diesen Weg gegangen und wussten irgendwo wie. Wenn ein Kind ankommt, das nicht von zu Hause den Support hat, geschweige denn den finanziellen Support hat, hast du eigentlich fast keine Chance. Ne? Mhm. Und das ist so generell, warum ich das auch teile auf Instagram. Ich möchte gerne mehr Motivation und Leidenschaft wieder für Sport wecken, mehr den Mut, auch mal den schwierigen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, mein sportlicher Werdegang ist irgendwie verrückt, aber das ist ja das bei den Sportlern, das ist ja so 100% dein Herz. Und man, das gibt nichts Schlimmeres, das ist so traurig, wenn man sich mal mit Sportlern unterhält, die dem nicht 100% nachgehen können, weil sie es nicht leisten können. Und da muss mehr außerhalb vom Fußball passieren. Also das ist so mein Wunsch, ne? Gerade da auch beim Basketball, das ist so diesen eingestaubten, weiß ich nicht, ich meine, guck dir das da an in Amerika und dann guckst du dir den Basketball bei uns an. Ich will so ein bisschen mehr diesen Vibe, Faszination für Sport, für Basketball, das ist so mein Traum. Also viele Träume, die ich noch so, mal gucken.
Ja, kümmerst dich drum, Markus, oder?
Hast du schon notiert. Nee, aber wollte sagen, egal was du dir da noch konkreter als Ziel setzt, mit deinem Ehrgeiz und deiner Motivation bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass du da deine Ziele erreichst. Was du auf jeden Fall schon erreichst, ist die Leute zu motivieren. Also kann ich jetzt von mir sprechen, ich glaube auch von vielen anderen. Das erreichst du auf jeden Fall schon mal. Und egal was du da dir noch als Ziel setzt, da bin ich optimistisch, dass das funktioniert. Das ist gut.
Siehst du, Markus Segen hast du schon mal. Ey. Das ist ganz Wichtiges. Sehr gut, ey. Ja, aber wirklich cool. Ich finde auch, also wie gesagt, wir haben uns ja schon öfter unterhalten und ich finde, das ist einfach auch, dir nimmt man das halt komplett ab, was du so erzählst, ne? So, also es ist nicht gekünstelt, das ist nicht einstudiert, das ist so von Herzen frei raus, auch ungefiltert oft. Und das macht aber sympathisch und echt. Und ich glaube, dass, ich sehe es auch so wie Markus, das wird sich auch durchsetzen. Also man muss, wie beim Sport, glaube ich, auch jetzt bei dem Thema einfach Durchhaltevermögen haben. Und man darf da nicht aufgeben zu früh. Ne? Und dann muss man sich auch, weil am Ende des Tages ist es alles immer ein Teamspiel so, ne? Keiner hat es alleine geschafft. Keiner von den Leuten, die irgendwo erfolgreich sind, auch als Solokünstler, Solosportler, haben das alleine geschafft. Und deswegen connecten, so wie du es auch machst, glaube ich. Das ist das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Und dann lernen, wissbegierig sein. Ich höre mich an wie so ein alter Mann, ne? Zu Ratschlägen.
Ja, was ist,
was nein, ich euch immer schon mal sagen wollte, Kinder. Früher war alles anders. Gott, ey. Aber ich bin ja auch der Älteste.
Aber das ist ja das Schöne, warum früher nicht alles besser war. Weil, das muss man wirklich sagen und nochmal betonen, ich bin ja jemand dadurch, dass ich das ja alles so aufsauge gerade. Und dann bin ich beim Ronny im Rammstein im Trainieren, dann bin ich beim Paul in Köln im Trainieren und dann gucke ich, okay, wo kann man denn noch trainieren, wo kann man noch was mitnehmen? Und das ist so cool, weil dadurch connecte ich auch da, weil die machen ja auch schon lange ihr Ding, ne? Und dann läuft es irgendwie und dann verliert man ja auch oft manchmal den Blick wieder, wo hätte man vielleicht zusammen stark sein können, zusammen ein Projekt stemmen können. Und das muss ich sagen, das ist gerade total cool, weil ich war früher auch überhaupt nicht so, dass ich immer dachte, ja, du musst das alleine schaffen, aus der eigenen Kraft heraus. Ja, Pustekuchen. Und das freut mich gerade total zu sehen, was möglich ist, wenn man anfängt, die Dinge so zusammen anzugehen. Und ich denke, dass da coole Sachen noch kommen werden. Ich meine, der Sommer steht auch an. Ich hoffe, ein paar coole Basketball-Events, ein paar Streetball-Turniere. Ich habe Bock, echt, da das irgendwie alles zusammenzubringen. Und das war früher nicht so leicht wie heute. Uns muss ich echt sagen, die sozialen Medien es echt da leicht machen, das zusammenzuführen.
Wenn wir den legendären Lou Richter hier mal zitieren dürfen, früher war nicht alles besser, es war nur früher.
Ja.
So, ja. Das hat er nämlich gesagt und da hat er recht.
Den Podcast habe ich mir lustigerweise gestern angehört.
Und?
Kann ich nur empfehlen für jeden hier, guckt, hört euch den nochmal an, der fand ich klasse.
Kanntest du Lou Richter vorher?
Ich kannte halt Jump Run, also ich habe früher natürlich das schon so mal mitbekommen. Dementsprechend habe ich ihn schon auch gesehen mal im Fernsehen, aber mir war jetzt so nicht präsent. Also hättest du mir jetzt direkt gesagt, du riechst dann, ja klar. Mhm. Aber wie ich ihn dann habe sprechen hören und so und dann sofort und dann die Storys dazu. Und da muss ich echt sagen, da habe ich gestern nochmal so mitgefühlt und mitgelitten, weil ich mir dachte, wie krass muss das sein? Da hast du so eine geile Sendung und lebst und feierst das und dann stampft das einfach jemand ein. Und da hast du gerade angefangen, weil es ist ja so, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit. Du musst ja erstmal was etablieren, und um mehr Reichweite, um mehr zu zeigen, hey, guck mal, wie cool. Und dann sagt plötzlich jemand, ja, reicht nicht, ist jetzt over. Ja. Und ich muss sagen, mich hat das sehr inspiriert und muss ich echt sagen, zu sehen, wie er sich einfach dann immer irgendwie weiterentwickelt hat und dann jetzt nochmal studiert oder da seine Ausbildung macht, fand ich super. Also ganz toll. Also fand ich einen tollen Podcast, hat mir Spaß gemacht anzuhören. Ja.
Schön. Ja. Schon mal Komplimente für uns, Markus. Zum Schluss nochmal.
Dementsprechend war meine Freude umso größer, heute hier zu sitzen.
Ulala. Ich würde übrigens, ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal sagen, es gibt ja immer quasi den Podcast-Titel, ne? Gast Erike. Und Untertitel würde ich auf jeden Fall in diesem Fall nehmen: Ich bin mein größtes Projekt. Ist das okay, der Untertitel? Ja. Gut. Das wollte ist nur echt den, so. Ich den Segen haben.
Wir haben noch was offen in eine Spotify-Liste.
Ja. Du bist ja auch musikalisch bist du ja fit, Aurelia. Wow. Das weiß ich ja aus zuverlässiger Quelle.
Jetzt kommt's. Jetzt
wir haben eine Spotify-Playlist, wo jeder Gast einen Song draufpacken darf. Hast du entweder spontan jetzt einen oder teilst uns den noch später mit, dann packen wir den später in die Playlist. Hast du so einen Song, den du entweder mit dem Basketball verbindest, der dir aktuell gefällt, der dir Kraft gibt, immer wenn du Kraft brauchst, den du selber am liebsten performt hast, weil was viele nicht wissen, Aurelia ist auch ein Gesangstalent.
Jetzt haut er was raus, ja. Total krass. Ich bin, wisst ihr eigentlich nicht, ist eigentlich Aurelia Rieke, ist mein Künstlername. Ich wollte meinen richtigen nicht sagen, damit ihr sofort eigentlich wisst, wer ich bin. Ich habe mich so ein bisschen anders
geschrieben. Lady Gaga.
Ja, eigentlich ja.
Mein bürgerlicher Name ist Lady Gaga.
Ja, Musik ist ein großes, großes, das ist immer so lustig, ne? Die Leute denken immer nur, weil ich auf Instagram jeden Tag präsent bin, dass die so wissen, wer ich bin und wie ich ticke und das, wie mein Leben aussieht, aber es ist ja so nur so der sportliche Bereich, den man da so teilt. Tatsächlich hat Musik ein Riesenteil, ist ein Riesenteil in meinem Leben. Musik, ne? Mache ich so ein bisschen.
Song nehmen wir. Welchen Song nehmen wir mal da?
Witzigerweise kommt er mir direkt, Say What, heißt der Say What, Girl, You Know What's Up. Absolut einer meiner...
Oh ja, so ein Knutsch-Song, ne?
Ja, nee, ja, aber das ist so ein... Knutsch-Song. Also generell, lustigerweise ist das mit einer, wenn ich mich, ich gehe ja ganz super gerne, einfach nur manchmal auf den Freiplatz. Und deswegen ist auch so witzig, weil auch die letzten Trainer, also der Ronny auf dem Rammstein wieder gesagt hat, sagt immer, Rui, du bist immer im Bouncen mit dem Ball. Du musst manchmal einfach mal stehen, also, weil ich immer, das wie ein Tanzen für mich ist. Manchmal mache ich mir einfach Musik in meinen Steps und tanze mit meinem Basketball. Dann hat das nicht viel mit einem Workout zu tun, sondern ich liebe diese Bewegung und zelebriere diesen Vibe. Und da ist das mit eins der Lieder, das ich für mein Leben gerne dement höre und tanze und den Ball fühle und dieses Gefühl feiern, und das ist ja auch mit eins der Filmmusik-Songs hier von Save the Last Dance, was ja auch ein wunderschöner, toller Film ist.
Auch Markus Lieblingsfilm.
Tatsächlich ein schöner Film.
Ja, der ist toll. Und der hat auch so ein bisschen, auch wenn die da jetzt nicht Basketball zocken, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen dieser Lifestyle Amerika. Ey, wo wir auch über alles, jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir wollten noch über so viel, aber gut.
Ja, ich denke, wir müssen noch mal irgendwann eine zweite Folge mit dir machen. Ja,
heißt es Ronald Johnson, Girl, say what?
Da girl. Kommen wir nicht drum rum, weil es ist wirklich viel Interessantes zu erzählen, auch gerade aktuell und so weiter und so fort. Also wirklich, aber schon mal vielen, vielen Dank jetzt für die Zeit. Ja. Es war ein sehr interessantes Gespräch, wie jedes Mal. Es ist immer wieder eine Wonne. Und,
ich weiß immer nicht, ob ich es ernst nehmen soll oder nicht.
Doch, kannst du ruhig ernst nehmen. Ist nicht ernst gemeint, aber kannst du ruhig ernst nehmen. Nee, doch, also wirklich. Es ist ja wirklich so, ich habe dir das so von Anfang an gesagt, ich finde das wirklich echt und frisch und gerade raus. Und da sind ganz viele richtige Werte halt auch, finde ich, die du vermittelst.
Das ist schön.
Die wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben können. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir nochmal eine weitere Sendung machen.
Ja.
Und der Redia braucht auch einen eigenen Podcast, da sind wir uns auch alle einig.
Absolut,
ja. Ich habe immer so viel zu erzählen. Ich weiß auch nicht. Ja, Shoutout an meine Mom. Die hat das so ein bisschen, glaube ich. Die ist so, da ist mir sehr ähnlich.
Danke, Mama.
Danke, Mama.
Es war uns ein Fest, Aurelia.
Ja,
ebenso.
Habt noch einen wunderschönen Abend und
hoch
die Tassen.
Dankeschön. Hoch
die Tassen und stay motivated und niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
So nämlich.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.